Und das Erste, was ich gesehen habe, war, dass da ein toter Affe am Baum hing, am Baobabbaum. Also der hing so kopfüber. Da verschlug es mir erstmal die Sprache. Dann guckte ich mich so rum. Da waren zwei Lagerfeuer, eins, wo sie gesessen haben. Und an einem wurde Fleisch gegart. Und das war auch so ein halber Affe. Da konnte man die Hand noch so sehen. Der wurde einfach so auf so einen Spieß übers Feuer gehangen. Und ja, wurde da gegart.
Heute reisen wir nach Tansania. Ein Land, das Jana vor 12 Jahren zum allerersten Mal besuchte und seitdem nicht mehr loslassen konnte. Ihre wiederholten Reisen führten sie nicht nur in die beeindruckenden Landschaften Ostafrikas, sondern auch zu den indigenen Völkern, die ihre Sicht auf die Welt grundlegend verändert haben. Die Begegnungen mit den Maasai, Jaga, den Datoga und vor allem den Hadzabe haben sie inspiriert, ihre eigene Lebensweise und das moderne Bildungssystem, in dem sie selbst aktiv ist, kritisch zu hinterfragen. Begleite mich und Jana auf eine spannende Reise zu den Tiefen Tansanias und lerne die faszinierenden Völker und Kulturen des Landes kennen. Und falls du von einer Safari träumst, habe ich noch was für dich. Unsere Reisen nach Namibia und Botswana im April und Mai diesen Jahres haben noch freie Plätze. Und jede dieser Reisen ist einzigartig und verspricht unvergessliche Erlebnisse. Und du wirst im Laufe des Gesprächs merken, dass Jana auch mal überlegt hat, mit uns zu reisen und dann gesagt hat, dass wir zu spät waren, als wir gesagt haben, dass wir noch einen Platz frei haben. Und ich finde mich da immer so ein bisschen im Zwiespalt. Ich möchte nicht zu viel Werbung machen und von meinen Gästen ablenken, aber ich muss halt auch ein bisschen ein Geschäft führen. Und das sind halt eben diese Reisen. Und jeder Teilnehmer, der jemals mit mir unterwegs gewesen ist, wirklich jeder, empfiehlt uns weiter. Wir haben durchgehend bei Hunderten von Gästen 5-Sterne-Bewertungen. Gerade eben habe ich wieder eine Bewertung bekommen für Botswana letzte Woche und es ist einfach so eine gute Bewertung. Lest sie euch einfach alle durch. Deswegen, ich werde nicht müde, meine eigenen Reisen zu bewerben, weil sie wirklich ganz besonders sind. Und wir bieten Namibia und Botswana an. Und welche ist jetzt die richtige dafür? Also sie sind beide sehr, sehr abwechslungsreich, beziehungsweise sehr unterschiedlich. Wenn du Abwechslung liebst, dann ist Namibia genau das Richtige für dich. Von der geschäftigten Hauptstadt Windhoek geht's direkt in die älteste Wüste der Welt. Erlebe spektakuläre Sonnenaufgänge von den Dünen der Nami. Genieße köstliche Mahlzeiten, die unser Team für dich zubereiten und schlafe unter dem Sternenhimmel im Dunster Camp. Das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Am Atlantik paddelst du mit hunderten Robben oder bestaunst die ikonische Spitzkoppe, das Matterhorn Namibias und vielleicht einer meiner Lieblingsorte in Namibia. Und am Ende sind wir 3 Tage im Etosha Nationalpark, 4 Tage im Etosha Nationalpark, 4 Tage und 3 Nächte und gehen dort auf Safari. Und wenn du dich super für Tiere interessierst, dann ist vielleicht Botswana genau das Richtige. Also wenn du nicht nur einen Elefanten sehen möchtest, sondern alles über ihn lernen willst, dann ist Botswana auf jeden Fall die perfekte Wahl. Denn hier verbringen wir täglich viele Stunden im Busch, tracken Tiere und entdecken, wie alles in der Natur miteinander verbunden ist. Also von Vögeln und Insekten bis hin zu Säugetieren und Pflanzen. Wir bringen dir alles, was wir wissen, nah. Am Ende der Reise verlässt du Botswana als Botschafter für die Natur und auch als jemand, der versteht, wie fragil unsere Umwelt ist. Mein absolutes Highlight in Botswana sind die Sleepouts im Busch. Da schlafen wir unter den Sternen, am Lagerfeuer und wechseln uns in kleinen Grüppchen bei der Wache ab. Das ist wirklich ein unvergesslicher Moment in der Natur. Schau dir also gerne unsere Reisen im Detail an und sicher dir unser 50-seitiges Booklet mit allen Infos. Das musst du einfach nur auf die Seite gehen, da runterscrollen und dann findest du schon. Einfach anmelden bzw. einfach eine E-Mail angeben, dann schicken wir das per E-Mail zu 50 Seiten mit tollen Bildern zu unseren Reisen, aber halt eben auch mit wahnsinnig vielen Informationen. Das ist sehr, sehr viel Werbung für meine Reisen gewesen. Ich hoffe, ich konnte dich vielleicht inspirieren, einmal reinzuschauen. Auf offthepath.com/Gruppenreisen findest du alle unsere Reisen, unter anderem Finnland, Namibia, Botswana und unsere neue Reise nach Costa Rica im September. Schau also gerne rein. Ich freue mich drauf, dich in Afrika zu sehen und dir diese verschiedenen Ländern und die Natur näher zu bringen. Nun aber ganz viel Spaß mit Jana und Tansania. Hallo Jana, herzlich willkommen zum Off the Path Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Wir sprechen über Tansania und deine Erfahrungen dort und wie du dorthin gekommen bist und ja, warum dich das Land und deine Begegnungen dort vielleicht so ein bisschen vom Glauben gebracht haben. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Erzähl, wie bist du als allererstes auf Tansania gekommen? Du bist ja auch, ich habe auf deinem YouTube-Kanal gesehen, auf Instagram und so, du bist ja sehr viel unterwegs, auch viel mit deinem Mikrocamper. Ja. Wie bist du auf Ostafrika gekommen?
Also Afrika war schon immer irgendwie in meinem Kopf drin, meine Leidenschaft. Und ich habe mir immer geschworen, wenn meine Kinder mal groß sind, dann bin ich in Afrika. Und das kam früher, als ich gedacht hatte. Ich habe einfach meine Tochter dann mitgenommen und wir sind erstmal in Sansibar gelandet und waren da drei Wochen dort und haben dann aber festgestellt, 3 Wochen, wenn man schon mal hier ist, kann man auch eine Safari mitmachen. Und dann sind wir in den Selous National Park gefahren und ja, haben erstmal dort alles erkundet. Und das Land ist aber groß und beim nächsten Mal bin ich dann ohne meine Tochter mit meinem Rucksack und war dort dann oben in Arusha im Norden von Tansania und habe mir dort jemanden gesucht, den ich über Instagram kennengelernt habe, einen Fahrer, der war sehr glaubwürdig und muss man ja immer ein bisschen aufpassen, nicht, dass man da in so eine Touristenfalle rutscht. Und ja, der ist mit mir dann zu den Hatsabe an den Eyasi-See gefahren und dort haben wir auch die Tatoga besucht. Er selbst ist ein Chaga, er hat mir sein Leben mit seiner Familie vorgestellt und ja, so kam ich auf Tansania.
Okay, aber war es von Anfang an dein Ziel, so tief in die Kultur hineinzutauchen und diese ganzen verschiedenen Stämme, Tansania hat ja wahnsinnig viele Stämme, da so einzutauchen? Oder war die grundsätzliche Idee, hey komm, wir lass uns einfach mal ein bisschen treiben, schau mal, wo es hingeht, ich will ein bisschen Safari machen, ich will Tiere sehen, vielleicht noch ein bisschen Sansibar am Strand abhängen und ist daraus dann was anderes geworden? Oder wie war die ursprüngliche Motivation?
Genau, also ursprünglich, natürlich macht man erstmal eine Safari. Ich war zuerst im Selous National Park. Der ist so ganz anders, wie man sich vorstellt, wie die Serengeti. Da sind Palmen, da ist ein Fluss, da sind viele Pflanzen und der ist halt richtig grün. Dann waren wir in der Serengeti. Das ist halt die Steppe, die man sich auch ganz anders vorstellt. Ich war halt im deutschen Sommer dort. Da ist dann Winter. Und okay, das ist aber in der Nähe vom Äquator. Winter ist nicht so Winter wie in Deutschland. Aber man darf nicht vergessen, die Serengeti liegt auf 1000 Meter, denke ich, Höhe. Es war so, so kalt dort. Und ja, dann sind wir noch in Gorongoro-Krater und haben so ein bisschen alles Touristische abgegrast. Und was mir aber nicht gefallen hat, dass ich da so um einen Löwen mit noch, weiß nicht, 15 andere Jeeps gestanden habe und dachte, oh, puh, du bist jetzt hier in so einen Touristenstrudel reingerutscht. Und beim nächsten Mal, dann habe ich gesagt, nee, das kann nicht so sein. Ich packe meinen Rucksack und es geht los. Ich brauche was. Ich will die Leute kennenlernen. Ich will Tansania hat 120 Tribes und ich will die Tribes kennenlernen. Die Maasai kennt jeder, das Buch kennt auch jeder, die weiße Maasai. Das habe ich natürlich auch gelesen, so hat man seine Vorstellung schon. Und ich habe auch, die Maasai waren mein erster Stamm sozusagen. Und da habe ich auch im Voraus gesagt, ich möchte jetzt in kein Maasai-Dorf, was irgendwo hergestellt wurde, um Touristen zu bespaßen. Ich will in ein Maasai-Dorf. Vielleicht kennt jemand jemanden, der einen Maasai kennt, so, ne, die sprechen ja eine andere Sprache. Und ja, tatsächlich habe ich im Hostel jemanden kennengelernt und die sind dann mit mir tatsächlich in ein Maasai-Dorf gefahren. War total spannend. Erstmal, ich bin 1,72, also schon ziemlich groß. Die Maasai sind auch sehr groß und dann noch meine blonden Haare dazu, mag die ganzen schwarzen Menschen. Ich bin also sehr aufgefallen, um mich rum waren dann die ganzen Einwohner dieses Dorfes. Ich durfte dann in eine Hütte gehen und saß dann in dieser Hütte völlig verraucht, weil das Feuer da drin ist. Ich habe kaum Luft bekommen. Dann wurde mir ein Tee angeboten, der sah für mich aus wie ein Kakao- oder Karamellgetränk so. Und
da war sicher Blut drin, oder?
Nein, es war Kräutertee mit Ziegenmilch oder so. Und es hat echt gut geschmeckt. Und ich denke dann immer, oh, verträgt das mein Magen oder so? Aber man muss es halt kosten. Dann ist es halt so, ne, wenn man dann. Ja, und dann sind wir da noch so ein bisschen rumspaziert. Und was mich dann noch so beeindruckt hat, die mussten dann mal und die haben sich einfach neben mich hingestellt und haben dann uriniert, so neben mir, so ohne. Ich dachte, oh Gott, was jetzt? Dreh dich um oder ich wusste gar nicht, was ich machen sollte, vor Schreck.
Ja, du hast jetzt ganz, ganz viel schon erzählt. Das ist, das werde ich jetzt mal versuchen, so ein bisschen runterzubrechen. So, um halt ein klein bisschen Kontext zu diesen Reisen zu bekommen. Wir sprechen ja jetzt von zwei Reisen. Die erste war mit deiner Tochter. Wann war die?
Die war vor 12 Jahren.
Okay, und wann war die zweite Reise?
Die war gleich ein Jahr später.
Okay, und du hast ja da erzählt, als ihr Löwen gesehen habt, zum Beispiel so mit 15 Fahrzeugen, das ist heute nochmal viel schlimmer geworden, übrigens. Also ich sehe Bilder, wo du in der Masai Mara mit, weiß nicht, 40, 50 Fahrzeugen bist, wo halt die ganze Straße zugeparkt ist, wo die Löwen die Straße nicht queren können, weil kein Platz ist. Das ist total irre. Und viele Leute fragen mich immer, welche sind die besten Länder für Safari? Und deswegen, also Masai Mara und Great Migration ist ja immer so ein Begriff. Muss man immer ein bisschen aufpassen, welche Jahreszeit man da ist. Ich bin am Sonntag aus Botswana zurückgekommen. 14 Tage, kein einziger Mensch, kein einziges Fahrzeug gesehen. Unglaubliche Tiererlebnisse. Aber wahrscheinlich auch dreimal den Preis von Tansania. Da muss man schon immer sehr vorsichtig sein. Die Tribes, 120 Tribes, gibt es in dem Land, alle ihre eigenen Sprachen, alle ihre eigenen Sitten. Das ist ja schon auch ein sehr abwechslungsreiches Land. Du hast jetzt gerade die Maasai genannt. Eines der bekanntesten Tribes des Landes. Sie sind auch eins dieser Tribes, die halt mit Safari direkt in Verbindung gesetzt werden. Die großen dunkelhäutigen Männern mit ihren roten Gewändern, die halt springen und vor allem Blut lieben, habe ich gehört. Ich war noch nicht in Tansania, aber ich habe halt eben auch sehr, sehr viel gelesen und gesehen. Du hast gesagt, du bist über ein Hostel da rangekommen. Wie haben dich die Leute aufgenommen?
Die Maasai, meinst du jetzt?
Ja.
Ja, die Maasai, also für die Maasai war ich wie so eine Touristenattraktion, wie so ein, also ich weiß nicht, ob die jemals so eine blonde Frau gesehen haben. Die standen alle um mich rum. Wir haben dann getanzt zusammen, die haben mir noch Ketten umgehangen und die waren echt gastfreundlich zu mir, ja. Kann man so sagen, ja.
Ja. Du hast ja gerade das Getränk genannt. Also wie gesagt, also Blut spielt immer eine große Rolle bei denen, weil das auch zur Nahrungsaufnahme, die trinken ja das Blut ihrer Tiere. Hast du sowas mitgemacht?
Nein, das habe ich nicht mitgemacht.
Ja, das ist muss auch sehr, sehr interessant sein. Was hast du noch so dort erlebt?
Ja, wir sind dann noch weitergefahren zum Eyasi-See. Der ist so ein bisschen weiter südlich vom Gorongoro-Krater, ganz weit im Westen. Und dort leben halt noch andere Stämme wie die Datoga. Die haben wir noch besucht, und die Hatzabe. Die Datoga kann man so ein bisschen mit den Maasai vergleichen. Die haben auch so, jede Familie hat so einen kleinen Garten mit so einem Zaun drumherum. Mehrere Lehmhäuschen stehen dort. Ist immer so eine Familienbande, die dort ist. Und die waren auch sehr gastfreundlich, aber da war es ein bisschen anders. Da haben mich erst nur die Frauen empfangen. Die Männer habe ich zuerst gar nicht gesehen. Dann wurde ich auch wieder in die Hütte eingeladen. Und wir haben Mehl gemahlen. Die bauen halt selber an, und um ihre Speisen zu bereiten, machen die alles selbst. Mhm. Wir haben so mit so einem Stein denn dort gemahlen, Stein auf Stein, und die haben dann gesungen, und ich konnte mir anschauen, wo die liegen, wo die schlafen. Die Hütte war so ein bisschen größer, ein bisschen höher als die der Maasai, und die haben halt so ein Fell auf der Erde, eine Decke, und ja, so schlafen die, aber alles ganz dunkel im Haus. Die haben halt keine Fenster, und dadurch ist das Haus auch sehr kühl im Gegensatz zu draußen. Und die Männer, die haben dort geschmiedet, die haben Werkzeuge gemacht, Pfeile, die werden dann auch getauscht mit den Hatzabe zum Beispiel. Die tauschen dann Nahrung gegen Pfeilspitzen. Und die stellen auch Schmuck her und verkaufen die dann auf dem Markt in Arusha. Also die waren da so handwerklich beschäftigt, dann die Männer.
Mhm. Ja, die sind ja da, die Datoga, ne? Die sind ja dafür, die sind ja dafür bekannt, dass sie halt eben diesen Schmuck aus recyceltem Metall, glaube ich, irgendwie herstellen und sehr in der Schmiede halt eben sehr, sehr, sehr begabt sind. Vor allem habe ich mal gelesen, dass sie krasse Gesichtstätowierungen oder Narben haben.
Ja.
Was halt irgendwie für diesen Stamm ein Schönheitssymbol ist.
Ja, die haben so Tätowierungen im Gesicht, so Ringe, die sieht man dann halt, ne? Da muss man dann als Europäer oder als Tourist schauen, dass man da nicht so hinstarrt, ne? Dann fühlen die sich so ein bisschen, muss man vorsichtig rangehen an die ganze Sache.
Aber ist dann wahrscheinlich eher wie bei den Maoris, ne? Also so ähnlich wie bei den Maoris. Die haben ja auch das komplette Gesicht oftmals tätowiert.
Da muss man halt, das muss man im Voraus sich so ein bisschen einprägen, dass man die dann nicht so anstarrt, ne? Das ist ja kein Museum, oder die leben da, das sind ganz normale Menschen. Und also finde ich jetzt für mich wichtig. Ich hatte auch einen Dolmetscher dabei, der hat mir immer alles übersetzt. Die sprechen ja alle ihre eigene Sprache dort.
Ja. Hast du für jeden Stamm einen eigenen Dolmetscher gehabt, oder hattest du jemanden gefunden, der alle Sprachen spricht?
Mein Bekannter, der hat einen Kumpel sozusagen, und der spricht, glaube ich, 36 Sprachen. Die müssen alle so ein bisschen verwandt miteinander sein. Also er spricht sogar Deutsch und Englisch, aber also Deutsch nur so, hallo, wie geht's, wie sie es alle sagen, ne? Und Englisch halt, und dann die ganzen Stammessprachen und Swahili.
Ja, aber das ist schon irre, weil die Sprachen kommen ja aus verschiedenen Ecken, ne? Also je nachdem, wo der Stamm ist, kommen die Sprachen entweder, also von ganz, ganz früher irgendwo aus der Sahara, die irgendwie so langsam runtergekommen sind und sich dann irgendwie so langsam getrennt haben. Ein bisschen wie so ein Delta. Das Ganze fließt wie so ein Fluss runter, und dann trennt es sich, und dann entstehen halt verschiedene Dialekte und halt entsprechende Sprachen. Aber das ist 36, das ist schon echt irre.
Ja.
Also sie haben quasi den ähnlichen Stamm oder einen ähnlichen Herkunft wie halt eben Latein oder so, aber dann gehen sie halt in verschiedene Richtungen.
Mich hat sich diese Sprache auch so ein bisschen angehört wie die Maasai-Sprache, aber wie gesagt, ich kann keine der beiden Sprachen. Dafür hat sich die Sprache der Hatzabe wieder ganz anders angehört. Die war so eine Klicksprache, kennt man diese. Ne, wenn die so
die
machen.
Genau, die Hatzabe, das ist ja eigentlich so, das sind ja die Buschmänner.
Die waren für mich die interessantesten. Das war das wollte ich eigentlich sehen im ursprünglich. Ne?
Ja, so. Ich glaube auch, dass die haben ja auch die Klicksprache, die du gerade genannt hast. Also das ist ja für mich ja wahnsinnig schwer. Es gibt ja in der Sprache der Setswana, wo ich ja viel unterwegs bin in Botswana, da gibt es ja auch viele so Klicklaute, die halt mit X, so iPad. So, ich habe lange gebraucht, um dieses Wort zu lernen. Einfach, das ist so ungewohnt für uns, Kudum, solche Sachen auszusprechen. Aber zum Beispiel, weil du gesagt hast, die Maasai und die Datoga, die haben sich ähnlich angehört.
Ja.
Und ich meine, ich habe ja ein bisschen recherchiert vorher vor unserem Gespräch. Die kommen halt eben aus einem ähnlichen Stamm. Also das eine ist eine nilotische Sprache, die Ma, das ist das Maasai.
Ma, ja.
Und Datoga ist eine nilo-saharanische Sprache. Also die kommt halt eben auch, das ist so ein Mix, aber die kommt halt eben irgendwie aus der Sahara-Ecke, die sich mit dem nilotischen halt verbunden hat oder halt gemischt hat. Deswegen hören die sich halt ähnlich an. Während halt die Hadzabe was ganz anderes sprechen, ganz losgelöst von den Stämmen. Ich finde es wahnsinnig interessant.
Ja, ich auch. Also, und der Besuch bei den Hadzabe, der hat für mich so zum ersten Mal so ein Gefühl des Kulturschocks ausgelöst.
Ja. Wieso?
Also
erklär mal.
Also der ganze Tag fing schon so an. Wir waren in so einer Lodge am Eyasi-See. Da war dann der Generator kaputt, Stromausfall. Ich habe den Weg zum Frühstück gar nicht gefunden, bin da irgendwo umhergeirrt im Dunkeln. Und dann sind wir losgefahren und wieder fernab irgendwelcher Straßen mitten durch den Busch. Dann war da so ein Flussbett, da sind wir nicht weitergekommen mit dem Jeep. Und da mussten wir zu Fuß weitergehen und ich bin so ein Typ, ich bereite mich nicht vor, ich gucke, was mich erwartet dann vor Ort. Ne? Und plötzlich stand da dieser Mann vor mir, der da mit seiner Klicksprache irgendwie auf mich eingeredet hat, mitten im Dunkeln. Mein Dolmetscher und mein Fahrer standen hinter mir. Ich habe bloß noch geguckt, ob die noch da sind, weil das war, oh. Und dann hat der mich da in sein Lager geführt. Und das Erste, was ich gesehen habe, war, dass da ein toter Affe am Baum hing, am Baobabbaum. Also der hing so kopfüber. Da verschlug es mir erstmal die Sprache. Dann guckte ich mich so rum. Da waren zwei Lagerfeuer, eins, wo sie gesessen haben. Und an einem wurde Fleisch gegart. Und es war auch so ein halber Affe. Da konnte man die Hand noch so sehen. Der wurde einfach so auf so einem Spieß übers Feuer gehangen. Und ja, wurde da gegart. Und da stand ich dann nun und musste erst mal zu mir kommen.
Die haben dann auf mich. Durftest du probieren?
Ich durfte, aber ich habe nicht probiert.
Ja, andere Länder, andere Sitten. Ne? Ich meine, für asiatische Völker und Länder gilt Milch, beziehungsweise nicht Milch, sondern Käse halt. Es ist ja am Ende auch einfach nur was Verdorbenes, wo die viele, viele Jahre gebraucht haben oder immer noch so denken so, warum essen die das denn für uns so normal? Für die ist halt eben so ein, weiß ich nicht, wahrscheinlich war es ein Baboon oder ein Vervet Monkey halt etwas ganz normales. Es ist halt ein Tier aus dem Vorgarten, so gesehen.
Ja, da hat's mir dann erstmal die Sprache verschlagen. Ich wurde dann eingeladen, mich dorthin zu setzen. Und dann haben sich halt der Dolmetscher und der Fahrer mit die erstmal unterhalten, weil die erstmal zu mir kommen musste und die ganzen Eindrücke der Umgebung dort erstmal auf mich einwirken lassen musste. Mhm. Ja, aber dann war es eigentlich eine nette Runde. Ja, die haben mich da eingeladen mit zu kosten. Ich habe dann abgelehnt, nee, Affe möchte ich nicht. Dann habe ich erst mal gefragt, was die alles essen. Also die sind Jäger und Sammler, die essen alles, was der Dschungel oder die Gegend dort hergibt. Außer Hyänen jagen sie nicht und Schlangen, das ist halt ihre Religion. Das wird nicht verspeist, alles andere wird gejagt und gegessen. Ohne Gewürze, also wird nicht gekocht, einfach über Feuer gegart. abgebissen, so lange wie es geht. Wenn es zäh wird, wieder weiter gegart. Also sehr spannend für mich gewesen.
Ja, ja, also sie sind ja, also sie jagen ja auch wirklich noch sehr traditionell, ne? Mit Pfeil und Bogen sind sie unter. Genau. Und die sind ja auch sehr einfach gekleidet.
Ja.
Und das sind schon echte Überlebenskünstler.
Das sind echte Künstler heutzutage, ja. Die, also mit ihrem Lendenschutz da durch die Büsche. Ich bin ja dann mitgegangen zum Jagen. Ich hatte zu tun, hinterherzukommen, aber ich hatte ja Kleidung an und durch diese Dornbüsche, ich weiß gar nicht, die müssen eigentlich zerkratzt sein von oben bis unten, aber die haben das geschafft.
Die und das Krasseste ist wahrscheinlich, dass du die lauteste von allen gewesen bist.
Das sowieso. Ja, und die Hunde. Die hatten immer so eine Schar Hunde bei sich, um zu finden, das, was sie erlegt haben. Die Hunde haben dann die Beute gefunden sozusagen.
Ja, weil es halt eben nicht sofort erlegt wird oder ist in den meisten Fällen, sondern halt eben noch ein bisschen weiterläuft und diese Fährte aufgenommen werden muss, ne?
Genau. Die krabbeln dann halt weg. Also wir haben meistens Vögel gejagt. Es waren viele Vögel dabei, ein Eichhörnchen. Aber es hat schon echt gedauert, bis wir da so ein bisschen Beute gehabt haben.
Mhm. Auch was Größeres?
Nein, also das Größte waren halt die Vögel. Sie waren so taubengroß und das Eichhörnchen war halt relativ klein.
Okay. Wie viel Zeit hast du mit denen verbracht?
Ganzen Vormittag. Die haben mich dann noch in ihr Dorf eingeladen. Da waren dann die Frauen. Vorher hatte ich ja nur die Männer und ein Kind kennengelernt am Lagerfeuer. Und im Dorf waren dann noch Frauen und noch viel mehr Kinder.
Ja, die leben rund um den Easi-See, ne?
Genau, das war ja, da das irgendwo ist, im Gebüsch am Easi-See.
Das ist im Norden Tansanias. Ich glaube, das ist ja auch, geht das rüber nach Kenia?
Nee, ich glaube eher westlich, noch westlicher.
Okay, und welche Stämme hast du noch besucht?
Die Chaga. Haben wir also, aber die Chaga sind so die, ich sag mal so, die am normalsten so mit den normalen Locals schon leben. Die haben ganz normale Familienhäuser. Man kann die als Laie nicht unterscheiden von normalen tansanischen Bürgern.
Also du mit normal meinst du halt eben dem westlichen Lebensstil am meisten angepasst?
Genau.
Warum ist das so? Weißt du das?
Ich hätte fragen können, aber nee, die Frage habe ich nicht gestellt.
Also meine Recherche, also ich war ja noch nicht dort, aber meine Recherche hat ergeben, dass sie halt einfach so wahnsinnig geschäftlich sind, ne? Also wahnsinnig erfolgreich mit dem Anbau von Kaffee. Und dieser Erfolg hat sie halt eben sehr nahe an die westliche Kultur halt irgendwie herangebracht, weshalb sie halt eben in Anführungsstrichen relativ normal leben.
Sie leben ja auch nicht so wie die Maasai, Datoga oder Hadzabe, so fernab von der Zivilisation. Ne? Die leben ja rund um den Kilimandscharo und da sind ja Städte und da ist ja alles da.
Ja, genau. Und die vor allem sprechen die halt eben auch, also Swahili ist halt eben auch eine der Hauptsprachen von denen und ist ja auch die Hauptsprache von Tansania und
Tansania.
Von der Region, ne? Weshalb sie halt eben sehr, sehr angepasst sind. Also das ist, glaube ich, so die größte Gruppe, die es dort gibt. Aber was hast du mit denen gemacht, als du sie besucht hast?
Also bei den Chaga haben wir erstmal natürlich Kaffee geerntet. Diese ganzen Hüllen dort dann abgepult. Da sind ja verschiedene Schalen drum, die man dann entfernen muss. Und ja, wir haben super getanzt und die waren richtig lustig. Dann durfte ich mit diesem Stamper diese Kaffeebohnen da zerstampfen. Dann haben wir die geröstet über Lagerfeuer, also alles handtechnisch, handwerklich per Hand gemacht. Und dann haben wir den Kaffee gekocht, getrunken, dann kam noch die Mama des Hauses und hat uns so ein Lunch gebracht, die hatte gekocht für mich. Und dann haben die noch gefragt, ob ich Lust habe, mir noch die Umgebung anzuschauen. Na logisch, ich will auch noch mal auf den Kili. Und dann sind wir zu so einem Wasserfall gewandert. Und unterwegs, das kennt natürlich jeder jeden, unterwegs sind wir dann noch bei einem Kumpel eingekehrt und haben dort dieses Bananenbier getrunken. Natürlich habe ich es auch wieder gekostet. Es ist ekelhaft, einfach ekelhaft, aber ich weiß jetzt, wie es schmeckt. Und dann waren wir noch so ein bisschen wandern halt. Also ja, hat richtig Spaß gemacht, war ein lustiger Nachmittag.
Ja, ich hab gelesen, dass die Chaga auch so unglaublich erfolgreich sind, weil die haben ja irgendwie sehr, sehr kleine Parzellen, die sie halt irgendwie bewirtschaften. Das ganze Land dort ist in sehr, sehr kleine Parzellen aufgeteilt, die halt unter den Leuten auch aufgeteilt sind. Und dass sie es geschafft haben, über viele Jahrhunderte und Jahrtausende das sehr, sehr gut zu bewässern und dieses Umwälzen von den verschiedenen Produkten, die sie anbauen, dass sie halt eben einen sehr, sehr guten Ertrag halt eben haben, weshalb sie so erfolgreich gewesen sind. Das halt eben im Vergleich zu vielen anderen Völkern, das halt eben perfektioniert haben.
Ja, die haben sich auch so eigene Bewässerungssysteme dort gebaut, sodass immer alles gut bewässert werden kann.
Ja, du hast, ich muss mal das eben kurz raussuchen, als du quasi deine Folge eingeschickt hast, hast du geschrieben, muss man eben kurz raussuchen. Ich habe viele Jahre an einer Schule gearbeitet, war der Meinung, dass alle Kinder in die Schule gehen sollten. Das hat sich dort geändert. Genau, was meinst du damit?
Das hat sich bei den Hazabe geändert. Ne? Ich bin Pädagogin und ich habe immer mein ganzes Leben lang dafür plädiert, jedes Kind auf der ganzen Welt muss zur Schule. Jeder hat ein Recht auf Bildung und so weiter. Und bei den Hazabe stand ich vor diesen Kindern und habe so an deren Zukunft gedacht und dachte immer, wenn diese Kinder jetzt irgendwo in eine Schule gehen, da gibt's keine Schulen, also müssten sie irgendwo in ein Dorf oder in eine Stadt in eine Schule gehen, dann würde die Tradition nach und nach beendet werden. Also die würden moderner werden und so würde sich ihre Tradition ihres Stammes ausschleichen, sozusagen.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum so viele Sprachen tagtäglich aussterben.
Ja, das ist, also da ist mir das zum ersten Mal bewusst geworden.
Ja, okay, das ist interessant. Nochmal zum Verständnis, die Hazabe, das sind die Buschmänner, ne? Das sind die mit der Klicksprache, die halt, mit denen du jagen warst im Busch.
Ja.
Und das macht absolut Sinn. Also das ist ja auch wirklich, Kultur ist etwas, was wir über Jahre, Jahrtausende aufgebaut haben, aber innerhalb von ein, zwei Generationen halt eben auslöschen können. Und genauso wie viele Tiere halt und Pflanzen in der Natur halt tagtäglich aussterben, weil wir sie halt eben ausrotten, tun wir das auch mit Kulturen. Das finde ich total krass. Da wird meiner Meinung nach ein bisschen weniger drüber gesprochen als über Tiere und Pflanzen. Aber gehört halt eben auch zu unserer modernen Zivilisation, dass wir so krass damit umgehen.
Ja, das ist ja auch, das merkt man auch bei den Maasai, ne? Die versuchen ja auch Geld zu verdienen, indem sie zum Beispiel nach Sansibar oder an die Küste gehen und dort Geld verdienen und das dann den Familien bringen. Und die haben alle ein Handy oder die haben alle ein Smartphone und überall gibt's Internet, die sind auf Facebook. Klar, die sterben irgendwann alle aus, diese ganzen...
Ja, die moderne Welt macht halt eben von niemandem Stopp, außer man ist halt eben so ein Volk, was halt eben komplett abgelegen irgendwo auf einer Insel oder im Amazonas lebt. Aber selbst da ist es halt eben krass, dass sie auch schon Internet und so weiter haben.
Ja, das ist, ja, man denkt gar nicht an sowas, ne? Aber so ist es dann.
Eine der Schattenseiten unserer globalisierten Welt, unseres Handelns als Touristen, also und Handeln im Sinne von, dass wir dorthin reisen und denen es halt eben schmackhaft machen, dass man halt mit uns so viel Geld verdienen kann.
Genau, das ist nämlich das Problem im Grunde genommen, ne?
Es ist ein zweischaltiges Schwert. Einerseits, weil wir halt in deren Raum und in deren Kultur eintauchen wollen. Ne? Du wolltest ja auch ganz bewusst da eintauchen und hast ihnen ja dann auch gezeigt, wie du lebst und wie du reagierst und agierst und dass sie halt an dir Geld verdienen können. Und das ist ja auch einfacher, an dir Geld zu, ich gehe mal davon aus, dass du dafür bezahlt hast, es ist ja auch viel einfacher, an dir Geld zu verdienen, als morgens halt eben rauszugehen und Tauben zu jagen.
Ja, genau so ist es. Ja.
So, und auf der anderen Seite, wenn wir das nicht machen, dahin zu reisen, dann werden Regionen wie die ganzen verschiedenen Nationalparks, die wir da halt in Tansania und in Kenia und auch in Botswana und so weiter auch haben, die brauchen uns. Die brauchen uns, unser Geld, um diese Länder zu schützen vor der modernen Landwirtschaft. Weil wenn wir da nicht hinreisen, dann und da eben kein Geld ausgeben, dann werden da Bananen gepflanzt oder Kaffee gepflanzt und dann können halt eben keine Elefanten rumlaufen oder Affen oder sonst irgendwas. Deswegen ist Tourismus immer so schwer.
Tourismus ist ein schwieriges Thema, glaube ich. Da kann man sich streiten drum.
Ja. Also ich glaube, da gibt's auch da gibt's kein richtig und kein falsch.
Ja, das glaube ich auch.
Weil man muss immer sehr, sehr aufpassen, vor allem welche Art von Tourismus man betreibt und wie man unterwegs ist. Das finde ich immer sehr interessant. Massentourismus ist ja auch in der Safari-Branche ein großes Problem. Du hast es ja angesprochen am Anfang. Du warst Serengeti warst du unterwegs oder Masai Mara
Serengeti,
warst du unterwegs. Ja. Das ist damals schon ein Problem gewesen. Es ist heute immer noch ein Problem, beziehungsweise heute noch ein viel größeres. Wie hast du das wahrgenommen?
Also das war halt, wir hatten diese Low-Budget-Variante mit Zelt und Koch sind wir dort hingereist. In unserem Auto waren auch relativ wenig. Ich glaube, wir waren nur 6 Personen.
Und was grundsätzlich erstmal was Gutes ist?
Genau, also für mich vor allem. Und ja, aber als wir dann dort ankamen auf dem Zeltplatz, da war schon damals, vor 12 Jahren oder 11 Jahren, waren da schon, ich weiß nicht, 50 Zelte auf diesem einen Zeltplatz. Und da gibt's ja nicht nur einen, ne? Und pro Zelt kann man rechnen 2 Personen. Also das war schon echt viel. Und dann, es war kalt. Ich habe noch nie so gefroren in Afrika wie dort, weil wir konnten nicht in die Küche oder in diesen Speise, also das war so mit einem Dach und ein paar Wände, also nicht so richtig ein Raum, aber der war so voll und wir kamen zu spät von der Safari zurück, so dass alle anderen Platz hatten und wir nicht. Und ich hatte eine Daunenjacke an und ich war richtig warm gekleidet, aber ich habe so gefroren, wir mussten dann draußen sitzen. Also das ist auch, der Schnellste kriegt die besten Plätze und Dusche gibt's natürlich auch nicht für jeden. Ich meine, ich muss nicht duschen, aber da standen die an, man ist gar nicht zum Zähneputzen gekommen. Also es war eine Masse.
Ja, aber das ist halt eben, ich finde das schon auch erstaunlich. Also wie gesagt, ich kann das jetzt nur mit meinen Erlebnissen vergleichen. Ich bin da halt im Busch ganz, ganz, ganz alleine. Du hast ja auch vorhin erzählt, diese Tierbegegnungen sind immer mit vielen Leuten gewesen. Ne? Es ist natürlich auch mal schwer. Also man muss das auch verstehen als Reisender, was für eine Art von Tourismus man da halt eben auch unterstützt und bucht.
Ja.
Du hast gerade Low Budget halt eben genannt. Es ist halt eben günstig gewesen für die Verhältnisse. Mag sein, dass es damals auch teuer gewesen ist, aber das war das Günstigste vom Teuren.
Genau.
Und nach oben hin sind die Grenzen halt eh immer, also es gibt keine Grenzen. Aber weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Du kannst natürlich auch eine Lodge nehmen. Da hast du deinen ganzen Raum für dich, einen Riesenraum mit einem Himmelbett und
da hast du auch deine Privatsphäre und weniger Autos und weniger Menschen um dich herum und halt eben diese Exklusivität bei der Safari. Und das,
aber
das
am ist, Ende, am Ende triffst du ja mit deinem Jeep, mit dem du unterwegs bist, trotzdem diese ganzen Jeeps um den einen Löwen rum. Also du hast eigentlich nur eine bessere Übernachtung gehabt.
Das ist halt eben, ja, das ist je nachdem, welches Land man geht und welche Nationalparks man besucht, dann ist es absolut so. Absolut. Also ja. Das sage ich halt auch immer. Ob du jetzt bei uns im Camp bist, wo du halt, ich weiß nicht, unsere Reise kostet 4.200 Euro die Woche, oder ob du halt in die Fünf-Sterne-Lodge 20, 30 Kilometer weiter gehst, da kostet halt die Nacht irgendwie 1.500 bis 2.000 Euro. Die Tiere sind dieselben.
Genau.
Und aber der Vorteil ist halt, dass bei uns, dass wir halt eben, dass diese Concessions halt eben aufgeteilt sind und dass niemand in die Concession des anderen reinfährt oder in den Bereich des anderen reinfährt und deswegen halt Exklusivität halt irgendwie auch hat. Aber ja, es ist schon krass. Du hast nicht nur Safari gemacht, du hast in Tansania warst du halt auch. Das ist ja das, was Tansania ja so anbietet oder so toll macht, ist, dass du halt Safari-Erlebnisse hast und dann halt mit Sansibar halt eben auch dieses Strandparadies, dieses tropische. Was hast du dort gemacht?
Also auf Sansibar war ich das erste Mal einfach Urlaub machen. Und das ist so ein bisschen wie auch in Asien oder da liegt halt viel Müll rum. Und als Europäer sagt man immer aber man muss es halt verstehen, es gibt keine Müllentsorgung, es gibt keine Müllabfuhr, die verbrennen halt alles. Und da habe ich dann überlegt, wie kann man denn hier helfen? Und bin in Kontakt gekommen mit einem Verein und seitdem bin ich dort mit 4 Koffern hingereist, statt mit einem oder mit meinem Rucksack. Und zum Beispiel jetzt war ich erst wieder über Weihnachten Silvester dort. Da wäre ich nämlich bei euch gern mitgekommen, aber da hatte ich das schon gebucht gehabt. Ihr hattet ja noch einen Platz frei, habe ich gesehen.
Genau, ja. Ja.
Ihr wart ein bisschen spät, sonst wäre ich bei euch mitgekommen. Ja, jedenfalls bin ich dorthin, habe hier bei mir im Umfeld Sachspenden gesammelt, Schulrucksäcke, Stifte, alles, was man für die Schule braucht oder generell dort. Hab das in meinen Koffer gepackt. Bei meiner Fluggesellschaft hat man ziemlich viel Freigepäck. Und bin dorthin. Es gibt dort von der Organisation aus Deutschland her so Art Swap-Shops, nennt sich das. Das ist so ein wie so ein kleines Recycling-Unternehmen. Die Kinder, die sammeln eine gewisse Anzahl an Plastikflaschen und so weiter und können die dann in dem Swap-Shop gegen gewisse Materialien umtauschen, die kriegen sie dann geschenkt. Zum Beispiel einen Schulrucksack oder Schulkleidung. Das ist ja in Tansania total teuer für die Menschen, ne? da sich so eine Schulkleidung leisten zu können. Und ohne können sie nicht zur Schule gehen. Und die sammeln dann zum Beispiel für einen Rucksack 35 Kilo Plastik, tauschen die um im Swapshop und haben einen guten Rucksack hier aus Deutschland eingeführt. Und ich finde, das ist eine gute Idee. Die kriegen nichts geschenkt, weil die sind auch schon ganz schön verwöhnt dort, wenn man die Kinder trifft. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Give me money sind so die ersten Wörter, die sie sprechen können. Und ich finde, das ist eine gute Lösung. Sie lernen, umweltbewusster zu sein. Und sie bekommen etwas, aber sie müssen etwas dafür tun.
Ja, das ist eine coole Sache. Also ich meine, auch 35 Kilo Plastik ist heutzutage jetzt nicht wahnsinnig schwer, leider zu sammeln, aber es ist trotzdem eine ordentliche Menge. Genau. Das trägst du nicht einfach mal einmal kurz hin und du musst wirklich was dafür tun. Wie heißt die Organisation, die das macht?
Das ist Ozeankind e.V., die findet man auch auf Social Media. Die hatten dieses selbe Erlebnis, die sind auch mal als Backpacker auf Sansibar angekommen und haben dann auch diese Swapshops dann gegründet und die machen auch Umweltbildung noch dort direkt an den Schulen und ja, cool. Fand ich eine gute Idee.
Und das hast du damals schon entdeckt und bist seitdem immer wieder regelmäßig zurückgereist?
Genau, diesmal hatte ich jetzt am meisten, letztes Mal hatte ich ein bisschen weniger im Gepäck, da hatte ich auch nicht 3 Koffer, sondern nur einen Koffer zusätzlich, aber ja, man kann auch Geld spenden, wer dafür nicht dahin kommt. Und ich finde es immer schön, wenn ich meinen Beitrag so praktisch leisten kann und mir das noch anschauen kann, wie das dann weitergeht. Ne?
Absolut, absolut. Und wenn du deinen Beitrag halt eben nicht praktisch leistest, also da vor Ort mit denen bist, was machst du dann sonst auf Sansibar? Was hast du da so in der Vergangenheit gemacht?
Ich war auch schon an Schulen. Es gibt da einige Projekte, die sogar aus Berlin, ich wohne ja hier in der Nähe von Berlin gestartet wurden. Ich habe da schon an Schulen unterrichtet. Ansonsten bin ich auch touristisch unterwegs.
Darauf wollte ich hinaus.
Genau. Ich liebe Sansibar. Sansibar ist einfach meine Urlaubsheimat, wenn ich das so beschreiben darf. Du hast traumhafte Strände, du hast ruhige Ecken, du hast quirlige Ecken, du hast die Hauptstadt, die einfach so krass ist, dass ich mich erst einen Tag dran gewöhnen muss, um dort umherzulaufen. Es ist muslimisch, ne, ist immer so schon besonders, finde ich. Und ja, also ich liebe Sansibar.
Was ist es, was dich da so besonders, also du hast es gerade gesagt, also so die kulturell, die Strände und so, aber wie lange bist du meistens dort?
Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, was ich noch anderes vorhab. Also mindestens eine Woche. Ich habe halt inzwischen auch schon einige Freunde dort, Bekannte. Und ja, ich bin ganz viel wandern. Ich bin so eine Wandertante, sage ich mal, und wandere dort durch den Busch, durch die Sträucher. Also es sind ja nicht viel, da ist kein Dschungel oder so, aber da sind Palmen und diesmal waren wir noch in so einem Dorf, das haben wir uns angeschaut. Da gibt's halt die Natur zu sehen, da gibt's Höhlen zu sehen. Diese Strände, man muss halt gucken, Ebbe und Flut, da kann man dann einmal um die ganze Nordspitze rumwandern, wenn man die Gezeiten gut einplant. Und am liebsten laufe ich auch einfach abends durchs Dorf. Das ist so der ganze Gegensatz von hier. Ich bin hier in meinem Haus jetzt hier in Deutschland, ne? Ringsrum sind vielleicht Nachbarn, die ich aber nicht sehe. Die sind auch in ihren Häusern eingeschlossen. Und da gehst du raus, da ist das Leben. Da kommen abends erstmal alle raus. Da gibt's Streetfood. Jeder spricht dich an. Alle sind freundlich. Also ich liebe das einfach.
Ja. Wenn ich jetzt das allererste Mal nach Tansania reise, und also ich war ja zum Beispiel auch nicht dort, dann frage ich mich immer so, okay, wie geht das dort vonstatten? Wie organisiere ich meine Reise am besten? Wie komme ich von A nach B? Ist es ein sicheres Land? Also wie hast du das so für dich so empfunden? Du hast ja jetzt auch so ein bisschen auch einen Vergleich über die Jahre, wie es sich entwickelt hat?
Also für mich, ich glaube, Sicherheit ist relativ gesehen. Ich reise ja sehr für mich allein und ich fühle mich immer sicher. Man muss halt die Mentalität erstmal kennenlernen. Du wirst oft angesprochen und es gibt keine Straßenlaternen. Du musst eine Taschenlampe mitnehmen, wenn du was sehen willst. Also es ist stockdunkel. Manche fürchten sich da. Ich habe mich entweder dran gewöhnt oder ich bin jetzt nicht so ein ängstlicher Mensch. Also ich würde sagen, es ist sicher. Mir ist noch nie was passiert. Ich war schon sehr oft dort. Und ja, also für mich ist es sicher. Und ich reise auch dort im Land nicht sehr touristisch. Also ich nehme mir auch mal ein Boda Boda. Das ist so ein Motorrad, wo man einfach zu zweit oder zu dritt noch mitfahren darf. Oder in den größeren Städten gibt's auch Tuk-Tuk. Dann gibt's Überlandbusse, die man local nutzen kann. Da fährst du von einer größeren Stadt in die nächste größere Stadt oder kannst sogar auch nach Kenia oder ich habe es noch nie so explizit genommen. Ich bin dann mal von Dar es Salaam nach Arusha gefahren und du kannst auch fliegen, ganz luxuriös, aber man sollte sich nicht auf die Fluggesellschaften so verlassen. Die sind dann eher afrikanisch, die so ein bisschen wie die Deutsche Bahn. Also,
das ist ein guter Vergleich.
Also entweder fliegt der Flieger pünktlich los oder meistens auch nicht. Mhm. Also, muss man mit leben. dann kannst du Dala Dala, das ist so ein Sammeltaxi, da sitzen dann in so einem Toyota-Bus auch mal 20 Leute, kannst du dann auch weiter
auf 9 Plätze.
Genau, auf 9 Plätze. Ja, das kann sich jeder aussuchen. Du kannst natürlich auch hier in Deutschland in ein Reisebüro gehen und dir von irgendeiner Reisegesellschaft was buchen. Die fahren dich dann in deinem weißen Touristentaxi von A nach B. Das geht auch. Vielleicht erstmal zum Anschnuppern.
Aber ich meine, am Anfang hast du wahrscheinlich auch so eine ähnliche Reise gemacht, wo halt, oder? Oder wo du halt.
Ich war ganz mutig. Ich habe wirklich nur den Flug gebucht und die Unterkunft. Und habe dann Reiseblogs gelesen. Da standen aber dann auch Sachen, die werden ja auch nicht immer so gepflegt, ne? Da stehen dann Sachen, die schon veraltet sind. Da muss man dann mitleben.
In einer schnell sich verändernden Welt ist Reisebloggen heutzutage eine richtig große Challenge, weil wir von einer Krise in die nächste schlittern und sich die Dinge so schnell verändern, das ist total irre. Ich recherchiere gerade für Argentinien, ein Land, was ja wirtschaftlich gerade wahnsinnig gebeutelt ist durch Inflation und so weiter. Und fast nichts ist aktuell, weil es sich so schnell verändert.
Ja.
Also da kann ich wirklich als Reiseblogger sagen, ey, wir geben unser Bestes, aber es ist wirklich wahnsinnig komplex und schwer, tagesaktuelle Informationen anzubieten. Du hast immer, ich habe immer mal wieder so in den letzten 45 Minuten das Wort Dolmetscher gehört, dass du immer mit einem Dolmetscher und so weiter unterwegs gewesen bist, vor allem bei den Stämmen. Ist das etwas, was dringend notwendig ist, dass man sich, wenn man unterwegs ist, einen Dolmetscher besorgt, oder ist Englisch, normal gutes Englisch?
Die sprechen alle Englisch. Die sprechen Suaheli und Englisch ist auch so zweite Amtssprache, glaube ich. Daher, die sprechen alle Englisch.
Okay.
Und wenn du in den touristischen Gebieten unterwegs bist, du wirst super oft angesprochen. Also das musst du mögen oder gut dich wegkommunizieren. Die sprechen auch Deutsch, die sprechen Italienisch, die sprechen Französisch. Also wenn die mit jemandem kommunizieren wollen, lernen die Sprache ganz schnell.
Ja, da ist halt wieder halt Thema Tourismus, wo man halt das Geld am einfachsten verdient. Hast du so grundsätzlich noch so weitere Tipps so für Tansania-Reisende, die wir noch nicht geteilt haben?
Also, das hatte ich schon angesprochen, so ein bisschen. Ich würde definitiv, wenn ich dorthin reise, entweder im Sommer, also im deutschen Winter hinreisen.
Also und jetzt, auch, ja.
Genau, und weil dann ist dort Sommer. Man hat halt diese Regenzeiten. Die fängt bald an im März bis Mai, so ist die große Regenzeit. Und da war ich auch schon da, es hat gar nicht geregnet, also das ist wie hier bei uns im Winter, Frühling, und also verändert sich halt alles. Aber generell würde ich, wenn ich Safari im deutschen Sommer plane, in der Serengeti, würde ich mir echt warme Sachen mitnehmen, weil das ist eine Höhe. Da, der Ngorongoro-Krater, das ist so ein eingestürzter Krater, da ist es so kalt nachts. Tagsüber ist es super heiß und nachts ist es sehr, sehr kalt. Also gute Lagen-Look würde ich empfehlen, Daunensachen, die man ganz klein machen kann. Und ja, das finde ich, das würde ich jedem empfehlen.
Ja, ich erlebe das immer wieder tatsächlich, dass und du warst ja damals anscheinend auch überrascht über die Kälte, dass man immer denkt, dass Afrika immer heiß ist, und man sich irgendwie nicht vorstellen kann, dass Elefanten und Giraffen und Löwen bei 0 Grad leben.
Ja.
Oder noch kälter. Also das ist halt eben, man denkt immer irgendwie, das wäre immer irgendwas, was Subtropisches. Dabei ist es halt eben gar nicht so. Die haben da Jahreszeiten wie wir auch.
Ja, man muss sich vorher halt echt schlau machen, wo man hinreist. Ist es im Norden, ist es halt alles hoch, auch wenn es nicht hoch aussieht, aber es ist hoch. Und zum Beispiel der Selous National Park, der ist in der Nähe von Dar es Salaam, also von Sansibar, relativ schnell zu erreichen, wo man auch mal ein Wochenende eine Safari machen kann. Da ist es schon wieder viel wärmer, da ist ein Fluss in der Nähe und die ganzen Pflanzen, die schützen da noch so ein bisschen. Da ist es gut tropisch.
Und das Nächste ist ja, du hast ja vorhin auch gesagt, dass also die Höhe. Viele wissen ja gar nicht, dass das Großteil Afrikas richtig hoch ist. Also du hast den Kilimanjaro, den höchsten Berg des Kontinents, aber das meiste in diesem Zentralplateau des Kontinents liegt ja auf 1000 plus Meter. Ja, also genau. auch zum Beispiel in Namibia ist es ja so, dass Windhoek, die Hauptstadt, auf 1700 Metern oder so liegt. Kannst du dir gar nicht vorstellen, wenn du da rumläufst und dann irgendwie gerade gelandet bist aus Deutschland, dann kommt einem gar nicht so vor und dann schaust du auf deine Uhr oder auf dein Handy und so und dann denkst du so, hä? 1,7? Ach so, ja, okay, krass. Das ist schon ein Riesenunterschied.
Ja, ich habe mich immer gewundert, ich bin aus dem Flugzeug oder aus dem Bus gekommen und dann, die liefen alle mit Daunenjacke rum und ich, hä, was ist denn hier los? Ich bin mitten in Afrika so die ersten paar Male, ne, und dann, ja, die frieren halt, weil es kalt ist.
Ja, so ist das. Gibt es noch irgendwelche Begegnungen, die dir so besonders in Erinnerung geblieben sind mit den Menschen?
Mit den Menschen? Also ich sag mal so, die Menschen auf Sansibar, die muss man sich so vorstellen, die sind einfach auf Tourismus getrimmt. Die wollen jemanden kennenlernen. Die haben alle die Weiße Maasai gelesen. Die erinnern dich daran, dass es dieses Buch gibt. Und suchen, gerade die Männer suchen alle eine Frau. Siehst auch ganz viel am Strand rumlaufen. So europäische Damen mit afrikanischen Herren. So. Ne?
Das ist ja auch ein eigener, also so wie die weißen alten Männer, die gehen nach Thailand oder nach Südostasien und viele ältere Frauen gehen nach Sansibar.
Ja.
Das ist auch so was irgendwie unausgesprochen ist, aber irgendwie gibt. Und auch, also beides völlig okay ist.
Ja, muss ja jeder selbst wissen und mit sich selbst ausmachen, ne?
Ich war auch überrascht, ich war ja auch nicht dort, aber als ich das allererste Mal gehört. Aber ist das dann wirklich so, dass du das die ganze Zeit überall siehst?
Ja, also du liegst am Strand. Die erste Frage ist, hallo, ich heiße, also erstmal wird nicht der richtige Name genannt. Ist meistens entweder ein Bekannter oder ich heiße Mohammed oder Mohammed Ali oder also oder Captain Hook oder so heißen die halt alle dann. Und dann wird gefragt, wo ist denn dein Mann? Und da kann man sich dann schon mal eine gute Ausrede einfallen lassen. Ja, mein Mann ist zu Hause, der muss arbeiten. So, ne? So, und dann ist gut. Aber ansonsten muss man damit rechnen, dass derjenige anfängt, mit einem zu flirten oder dass du versuchen musst, den wieder loszuwerden irgendwie. Das könnte schwierig werden. Der verfolgt dich dann so lange bis, also meine Freundin, die lebt dort seit längerem und die hat bei meiner ersten Einreise gesagt, erzähle niemanden, in welchem Hotel du lebst. Sag immer irgendein großes, bekanntes Hotel, was dort in der Nähe ist. Also die hat uns dann einen Namen gesagt von einem Hotel, was wir sagen sollten. Und jeder, der uns gefragt hat, welches Hotel seid ihr denn, haben wir dann immer diesen Namen genannt. Also sonst ist es schwierig, sie loszuwerden.
Weil es dann gefährlich wird oder einfach nur, weil es nervig wird?
Nee, weil es nervig wird.
Okay.
Also gefährlich habe ich noch nie erlebt dort.
Ja.
Es ist auch so, dass du wirst irgendwie, es wird auf dich aufgepasst. Also wenn ich da bin, ich habe jetzt schon so ein paar Leute, die, Mensch, wir haben uns lange nicht gesehen, so, ne? Also die erkennen einen wieder. Die müssen so ein unglaublich gutes Gesichtergedächtnis haben. Die erkennen einen nach 10 Jahren wieder und die wissen auch deinen Namen noch. Und die treffen ja nun ein paar mehr Leute als wir dort, ne? Aber war unglaublich heute, also dieses Mal habe ich auch schon wieder jemanden getroffen, der rief mit Swahili, hallo? Und ich habe dann geantwortet, da hat er sich erstmal gewundert, guckt mich an und dann sagt er, Jana? Und ich, ja? Und dann hat er sich so vorgestellt und ich sag dann, hä, bist du's? Und also, ja, wieder eine Freundschaft aufgefrischt sozusagen.
Okay, aber ja, das ist irre, das habe ich selten erlebt, dass jemand sich über so viele Jahre, weil meistens ist ja einmal und kein, also kommt er dann nicht mehr wieder oder vielleicht kommt man zweimal irgendwie an einen Ort, aber das ist schon besonders.
Ja. Ja. Und die wollen auch immer gleich die Nummer haben. Das ist auch, musst du wissen, ob du deine Nummer geben willst und dann auf WhatsApp mal ein bisschen.
Weil dann
Kontakt
alles über WhatsApp hat. Läuft.
Ja.
Ja, das ist total irre. Ich meine, dass außerhalb von Deutschland so viel Business über WhatsApp läuft. Ja. Da sind wir datenschutztechnisch wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen hinterher. Ich meine, in Spanien ist das ja genauso. Da muss man nicht weit gehen außerhalb von Deutschland. Und in Afrika oder auch im südlichen Afrika mache ich auch ganz, ganz viel über WhatsApp. Das ist schon verrückt. Du bist jetzt gerade aus Sansibar zurückgekommen. Wann geht das nächste Mal hin?
Ich denke im Sommer. Ich habe mich schon verabredet. Ich kenne eine über Instagram, habe ich die kennengelernt, habe ich dann in Berlin getroffen. Eine Frau, die lebt bei den Maasai schon seit über 12 Jahren, glaube ich. Und die möchte eine Wanderung unternehmen und zwar so im Maasai-Gebiet. Da kann man praktisch nur wandern, wenn man einen Maasai als Guide dabei hat. Und wir wollen so eine 4-5 Tage Wanderung machen vom Ngorongoro-Krater zum Lake Natron. Und ja, so Backpack auf dem Buckel und dann abends ein Zelt aufgeschlagen, so richtig.
Sehr cool. Dann wünsche ich dir dafür für dein nächstes Abenteuer ganz, ganz viel Erfolg. Ich sehe auf deiner Scratch-Map hinter dir, dass ich glaube, Südafrika ist weg, aber so Namibia, Botswana und so, das noch fehlt noch nicht. So ein bisschen. Das solltest du unbedingt in Angriff nehmen.
Ja.
Aber vielen, vielen Dank für deine Zeit heute.
Gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Danke, gleichfalls. Bis dann, ne? Alles Gute.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank an Jana für ihre Zeit. Vielen Dank an dich, dass du eingeschalten hast. Und wenn du magst, hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder hier im Off the Path Reise Podcast. Ich bin Sebastian Canabis, dein Host, und wünsche dir erstmal alles, alles Gute. Und wenn du noch ein bisschen Zeit hast, freue ich mich über eine kleine Bewertung dieser Folge und des Podcasts.